kam zur großen Show. Jetzt ist sie da, die wunderbare Weihnachtszeit. Und zur schönsten Zeit des Jahres haben wir für euch einen ganz besonderen Gast. Sterne kochte, Luther gleich heißt es, Bühne frei. Und hier sind eure Gastgeber, Andreas Racco und Thomas Krause.
Ich wollte mir gerade meine Plätzchen zur Seite legen, aber die, damit ich nicht knusper. Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der digitale Frühschoppen. Das ist eine Überraschung, aber da habe ich festgestellt, die Plätzchen, die meine Frau in ihrer Firma hergestellt hat, die sind gar nicht hier am Platz. Aber egal. Hallo Andreas, moin ihr da
Hallo,
draußen.
Hallo liebe Hörerinnen, lieber Thomas. Ja, wir haben heute mal keine klassische Folge 3x7, sondern zweimal Sterne, ne? Oder wie kann man das sagen?
Genau, zwei Sterne, das sind wir, für Weihnachten, beziehungsweise das sind die zwei Sterne unseres Gastes, nämlich von Dirk Luther, Andreas.
Ja, Dirk Luther, das ist der Chef des Alten Meierhofs in Glücksburg, der größte Arbeitgeber in Glücksburg, muss man dazu sagen. Die Familie Theilen hat dieses Hotel, glaube ich, 1999 eröffnet. Du hast da geheiratet, das kann man ruhig sagen.
Und, ja, lang ist
wir
her.
Wir waren auch schon mal gemeinsam dort. Es ist einfach schon, ja, kann man sagen, was Besonderes. Das macht man nicht, zumindest in meiner Gehaltsklasse, nicht jeden Monat. Aber das ist schon ganz, ganz fein.
Absolut, das ist ein absoluter Wohlfühlort und ich würde mal direkt sagen, damit es nicht Weihnachten ist, bis wir zu Ende gesprochen haben, wir hören jetzt erstmal so, rein.
Der hat schon mal geklappt, wir sind jetzt hier im Alten Meierhof, ein, muss ich sagen, sehr entspannter Dirk Luther sitzt mir gegenüber, wir gucken hier auf die wunderschöne Flensburger Förde, Sie sind, kann man ruhig sagen, ein bisschen erleichtert, denn der Umbau ist abgeschlossen, oder?
Ja, es fehlen immer noch so die letzten 5-10%, aber der Großteil ist abgeschlossen. Ja, da haben Sie recht. Dann fällt einem schon ein Stein vom Herzen.
Das war über ein Jahr, glaube ich, jetzt eine Baustelle, aber trotzdem haben Sie ja ein bisschen weitergemacht. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, 60 Zimmer haben Sie jetzt, also plus 10%, kann man leicht rechnen, 6% mehr. Ja. Trotzdem bleibt das ja so ein bisschen dieses Besondere bei Ihnen, oder?
Ja, wir wollen immer natürlich ein kleines, feines Hotel bleiben, uns auf jeden Gast individuell einlassen, so dass wir wirklich jeden Wunsch unserer Gäste ablesen können und die auch erfüllen können und dürfen.
Das heißt also, es sollte extra dieser Charakter hier nicht verändert werden. Sie sind ja, ich glaube, 2006 hierher gekommen, erstmal als Küchenchef, dann 2014 Gesamtchef oder Geschäftsführer. Ja. Was hat sich verändert so in den letzten Jahren in der, kann man sagen, Spitzengastronomie und im Spitzenhotelbereich?
Eine ganze Menge. Also es hat sich eine ganze Menge verändert. Auch durch Corona natürlich. Der Fachkräftemangel ist bei uns eingeflossen. Der ist an uns nicht vorbeigegangen. Dann merkt man natürlich die Inflation, die entstanden ist überall, die auch bei uns nicht. Energiekosten etc. ist alles explodiert. Und natürlich auch Gehälter, Tariflöhne sind alle nach oben gegangen, so dass man schon sagen kann, in den letzten 5-6 Jahren ist ein großes Gesamtpaket nach oben gegangen, das wir heute stemmen müssen. Und wir hoffen natürlich auf die 7%, also minus 12%, die kommen sollen Ende des Jahres, dadurch, dass wir eine gewisse Entlastung bekommen und auch wieder eine gewisse Stabilität reinbekommen in unsere wirtschaftlichen Verhältnisse.
Das heißt also, dieses, was so oft so ein bisschen ja auch kritisiert wurde, oh, das bringt doch nichts, da stecken sich doch nachher gewisse Leute in die Tasche oder so. Sie sagen, das ist schon ein wichtiger Punkt für Sie zu sagen, dass wir diese Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer ist es ja.
Na klar, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, so dass wir auch unsere Preise stabil halten können und nicht nochmal erhöhen müssen, weil eben die Rohstoffe größer geworden sind, wie schon gesagt, die Gehälter etc. Und das müssen Sie ja irgendwo herstellen. Ich habe ja keinen Donut Duck im Keller, wo ich hingehe und sage, ich brauche mal ein bisschen mehr, sondern wir müssen das schon erwirtschaften, das Ganze. Und damit wir gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter haben, brauchen wir eben dieses Geld.
Sie sind jetzt ja, wie gesagt, seit fast
11 Jahren.
11 Jahren oder seit, ja, ich wollte schon fast 12 Jahren, wir sind in der Weihnachtszeit, nein. Aber
im November 11 Jahre Geschäftsführer.
11 Jahre jetzt sozusagen gerade, 11 Jahre Geschäftsführer. Sie selber sind mal gestartet, auch natürlich als Auszubildender. Was hat Sie sozusagen bewegt, Koch zu werden? Also Spitzenkoch kann man ja nicht planen, das weiß man ja nicht. Aber
auch das kam schon durch meinen Vater. Mein Vater war selber Koch und hat mich früh schon mit ins Restaurant genommen, beziehungsweise meine Großeltern hatten einen Schrebergarten, wo ich als kleiner Junge hingegangen bin. In den Sommerferien, da waren meine Großeltern immer weg und da musste ich dann da hinfahren und eben die Kirschen, Pflaumen etc., Kartoffeln, alles ernten. Das hat mir unheimlich viel Spaß gebracht in der Natur. Aber nachher kam die Leidenschaft natürlich durch meinen Vater. Irgendwie habe ich das gute Essen dann kennengelernt und es gab für mich keine andere Wahl irgendwie. Es war für mich irgendwie klar, dass ich Koch werde. Und zum Glück ist da wirklich auch so mein Hobby auch mein Beruf geworden und meine Leidenschaft geworden. Und es gibt nichts Schöneres, mit tollen Produkten zu arbeiten. Aber das Schönste am Ende ist das, wenn Sie abends rausgehen, einen Gast in die Augen gucken und der sagt, danke, wie toll ich einen tollen Abend hatte, ob er seinen Hochzeitstag hatte, Geburtstag hatte oder was auch immer. Und gucken in glückliche Augen. Wenn ich dann nach Hause fahre, kann ich einfach für mich sagen, du hast alles heute richtig gemacht an diesem Tag. Und das ist ein tolles Gefühl.
Sie haben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, 1986 Ihre Ausbildung angefangen.
Ja.
Ist man da nicht manchmal erschrocken? Mir geht es so ähnlich. Wir sind ja auch ein Jahrgang, 1970er. Ist das nicht irgendwie erschreckend, dass man dann nächstes Jahr 40 Jahre im Beruf ist?
Ja, das kann ich Ihnen so sagen. Das ist sogar sehr erschreckend. Kann natürlich auch stolz zurückblicken und sagen, ja, man hat das so lange geschafft. Aber man merkt, man wird älter, die Kinder werden größer. Es wird also, man ist jetzt so die nächste Generation nach den Eltern, die so langsam das Weite segnen. Und ja, man denkt über die eine oder andere Situation schon mal anders nach heute, als man früher nachgedacht hat.
Und dann ist es ja in unserer Generation, wir sind ja keine Boomer, da lege ich immer großen Wert drauf, wir sind ja Generation X, also mittendrin, ne, sozusagen die Brückenbauer zwischen allen, zwischen dem Digitalen und Analogen. Trotzdem neigen ja unsere, sage ich mal, Menschen, die so in unserem Alter sind, dazu, ja, früher war alles besser, da Lehrjahre waren keine Herrenjahre. Was nimmt Dirk Luther mit aus seiner Zeit als damals als Anfänger, als Auszubildender, wenn er heute junge Menschen ausbildet, um denen Lust auf diesen Beruf zu machen? Was nehmen Sie da mit? Gibt es da noch was, wo Sie sagen, da denke ich dran manchmal?
Ja, ich denke schon dran, dass wir, ich sag jetzt mal, medial einfacher aufgewachsen sind und stressfreier darauf aufgewachsen sind. Ich glaube, das, was heute Instagram, TikTok und alles mit den jungen Menschen macht, sind so viele Einflüsse, die teilweise auch nicht real sind und auch nicht erreichbar sind. Wir konnten schon mehr den Fokus auf unseren Beruf legen, denke ich. Wir hatten es ruhiger da drin. Trotzdem ist es natürlich eine unheimliche Bereicherung, dieses Internet und auch KI, was so entstanden ist. Ich weiß, früher gab es noch den Leitsordner, wenn man ein englisches Vokabel suchen wollte. Mhm. Heute sehe ich, die übersetzen die es gleich mit dem Handy und haben gleich den ganzen Text übersetzt. Ob das alles so gut ist oder schlecht ist, möchte ich gar nicht irgendwie beurteilen. Es war auf jeden Fall früher anders, ruhiger und ich glaube auch ein Tick besser für junge Menschen, sich zu entwickeln. Und das meine ich auch schulisch etc. zu lernen, sich zu konzentrieren und auch mal dann ab nachmittags sind wir nach den Hausaufgaben Bolzen gegangen, Fußball spielen. Das gibt's wenig heute noch. Und ob da diese Entwicklung so gut ist, weiß ich nicht. Und ich denke auch, und das ist natürlich meinem Beruf geschuldet, es gibt nichts Schöneres, mit der Familie am Sonntag oder abends am Küchentisch zu sitzen und sich über den Tag zu unterhalten und ohne Handy und ohne Fernsehen, sondern einfach die Einflüsse, die Kinder an dem Tag aufgesogen haben, mit den Kindern zu besprechen, was war gut und was war nicht gut. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, die heute in Familien nicht mehr so stattfinden.
Geben Sie das denn so weiter an die, ich weiß nicht, wie viele Auszubildende haben Sie hier im alten
Neujahr? Ich weiß nicht, wie viele gesamt. In der Küche habe ich 3 Auszubildende. Wenn ich danach gefragt wird oder wenn ich mit denen bin, ja, versuche ich das weiterzugeben, zu vermitteln, welche Attribute eigentlich in unserem Beruf wichtig sind. Aber das versuche ich nicht nur an Auszubildende, sondern auch an junge Mitarbeiter, junge Köche etc. weiterzugeben, weil ich denke, bei uns war früher nicht alles gut und auch nicht alles richtig, ganz bestimmt nicht. Aber es war auch vieles nicht verkehrt. Und ein bisschen immer davon, das Positive mitzunehmen und weiterzugeben, kann nicht schaden. Was daraus nachher gemacht wird, jeder Einzelne, muss er für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, dass wenn man ein Unternehmen führt, dass man gewisse Attribute weitergeben sollte und Philosophien weitergeben sollte, finde ich wichtig. Und das muss auch der Auftrag eines Leitenden, einer leitenden Position in einem Hotel oder auch in einem Unternehmen, muss das auch machen und muss es auch wahrnehmen.
Und diese Begeisterung, weil ich meine, dass Sie jetzt Ihren Beruf ja mit Leidenschaft, das kann man sehen, wenn man Sie im Fernsehen sieht, beim NDR sind Sie Fernsehkoch sozusagen, sind hier aber auch präsent im Unternehmen, vermitteln genau dieses, ja, dieses Leben, dieses was, genießen zu können. Trotzdem aber hört man auch immer wieder raus, es ist auch harte Arbeit, es lohnt sich zu investieren. Ist das so ein Thema, wo Sie sagen, sind da dann auch stolz, wenn man vielleicht jemanden findet, mal einen Auszubildenden, der es vielleicht nicht ganz so leicht in der Schule hat, den man dann aber hier zeigen kann, hey, du kannst was werden, du kannst wirklich was erreichen.
Na klar, es ist toll zu sehen, junge Menschen, die mit, sag ich jetzt mal, mit 60% ankommen wissen und gehen mit 100% raus. Dann hat man seinen Auftrag erfüllt, den man hatte. Ich finde, wenn man Menschen bei sich arbeitet und in Ausbildung macht, hat einen gewissen Auftrag, die auch dahin zu führen, dass sie ihre Prüfung bestehen, beziehungsweise auch gut in den Neustart woanders in andere Betriebe reinkommen. Das muss die Aufgabe sein. Wissen wir, es kann doch nichts Schöneres geben, wenn sie den Beruf ausführen, auch was weiterzugeben, aber auch was von jungen Menschen zu lernen. Auch ich, wenn ich irgendwas mitkriege, was die vielleicht dann anders heute machen, besser machen, effizienter machen, dann sage ich, cool, das begeistert mich. Also man kann von beiden Seiten profitieren.
Wir haben das im Podcast hier schon mal so ein bisschen thematisiert. Thomas und ich sind ja beides gerne, die gut essen gehen. Wir waren natürlich auch schon bei Ihnen hier, wo man sagt, das ist einfach eine wunderbare, tolle Küche. Wir wollen jetzt aber gar keine Werbung machen, das ist ja auch für Sie nicht das Ziel. Aber nein, aber ernsthaft, so ein bisschen habe ich so die Befürchtung manchmal, dass in unserer Gesellschaft das gar nicht mehr so zu schätzen gewusst wird, zu sagen, so ein richtig gutes Essen zu bekommen, das natürlich seinen Preis hat. Ich kann eben auch heute nicht mehr das Schnitzel für 20 Euro anbieten, oft in der guten Gastronomie, wenn ich wirklich mit guten Produkten arbeite. Ist das so ein Trend, den Sie beobachten oder gibt es da auch inzwischen schon wieder Gegenbewirkungen? Mein Hintergrund ist so ein bisschen, ich habe so die Sorge, wenn ich in den USA bei Freunden bin, da wird es immer mehr, es gibt entweder wirklich so nur noch ganz, ganz spitzen Gastronomie, was sich kaum jemand leisten kann mehr oder ja so, ohne das abfällig zu meinen, McDonald's, also sprich Systemgastronomie, zack, zack, zack. Haben Sie die Befürchtung, dass das in Deutschland uns auch passieren kann oder gibt es da noch gute Signale?
Nein, ich habe die große Befürchtung, dass es passieren wird, wenn man in Innenstädten sieht, was eigentlich da für Restaurants bzw. Fastfood-Ketten überall sind und was es davon nur noch gibt, habe ich große Befürchtung, dass wir unsere Kultur im Essen verlieren. Es gibt keine Generation, viel, also wenige noch, die von den Eltern Landgasthof übernehmen, die es weiterführen mit einem vernünftigen Grünkohl, vernünftigen Schnitzel, was ich Königsberger Klopse, also eine gute bürgerliche Küche, Brathering etc. Das macht mir große Angst oder groß nachdenklich. Aber wir tun ja aber auch nichts dafür. Wir unterstützen das Ganze ja auch nicht. Wenn diese ganzen Kosten, die für junge Menschen so hoch sind, wenn sie den Betrieb der Eltern übernehmen und reinvestieren müssen. Und das schafft man nachher am Ende des Tages ja gar nicht mehr. Sie haben eine 6- oder 7-Tage-Woche. Sie haben überhaupt keine Freizeit mehr. Ich habe auch welche gehabt, die sind mich hier beworben, die selbstständig sind, die es aufgeben. Die, wo sie einfach sagen, das ist zu viel geworden. Wir finden keine Mitarbeiter. Die Kosten sind, die Bürokratie ist so hoch. Wir müssen alles dokumentieren etc. Wann sollen wir das alles machen und schaffen? Und ich glaube, da machen wir uns das Leben selber schwer in Deutschland. Und das gibt es andere Länder, die machen es einfacher da drin.
Welche Länder sind das?
Also ich würde sagen, zum Beispiel würde ich sagen Italien, Spanien.
Frankreich auch.
Wenn man
ist
da
ja auch ihre Küche, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, ich glaube, ja, es wird da anders praktiziert nochmal. Es gibt eine andere Sichtweise, wie gehe ich essen etc. Und da spreche ich nicht von Sternegastronomie. Ich spreche wirklich jetzt von einer traditionellen Küche in Schleswig-Holstein etc. Sagen Sie mir noch gute Landgasthöfe in Schleswig-Holstein.
Ja, es wird weniger. Also ich habe selber in einem geheiratet, in Emmesbühl-Horsbühl. Die hatten eine tolle Küche dort. Die haben zugemacht, weil keiner übernehmen wollte. Ne?
Das ist ja. das hört man selbst bei Lieferanten von Geflügel, wo die Eltern Geflügelunternehmen haben, wo die Kinder sagen, das tue ich mir alles gar nicht an. Ich schufte nicht so wie meine Eltern, keinen Urlaub, keine Freizeit, das obendrauf auf das Risiko noch. Und da müssen wir ansetzen, weil sonst haben wir das bald alles gar nicht mehr und dann haben wir nur noch Fast Food.
Was können wir machen? Also was, klar, wir können alle mehr essen gehen, aber dann kommt natürlich wieder die alte Leier, ich habe ja kein Geld und ich kann mir das nicht leisten. Das ist natürlich auch manchmal, ich will jetzt nicht zu ketzerisch klingen, aber auch manchmal die Frage der Priorisierung. Ne? Wenn ich mir für 1.000 Euro ein iPhone oder anderes Handy leisten kann, vielleicht kann ich auch sagen, ich will das jetzt gar nicht verurteilen, das wollen wir jetzt gar nicht so eine Abwehrrechnungssache zu geben. Aber was fehlt da? Ist das dieses zu sagen, ich gönne mir auch mal was? Oder?
Na, ich glaube, dass im Moment wir in Deutschland auch so sind, dass wir sehr große Angst haben, dass wir merken, die Inflation ist unheimlich hochgegangen, sie ist angekommen. Heute Morgen habe ich von einem Freund gehört, das mache ich unter Gänsefüßchen, ich weiß es nicht, der Weihnachtsmann ist dieses Jahr um 75% wieder gestiegen im Preis. Weiß ich aber nicht genau. Ich
sagte schon mal so,
genau, Schokoladenweihnachtsmann. Und das signalisiert ja was, dass die Menschen nicht mehr so viel im Portemonnaie hatten, wie sie es vor 5-6 Jahren hatten. Und das spiegelt natürlich es wieder. Sie sparen natürlich als erstes am Weggehen, also ein Restaurantbesuch. Da sparen sie als erstes dran, weil natürlich für sie wichtig ist, erstmal muss zu Hause alles funktionieren. Ich brauche mein Auto, dann muss ich irgendwas auch für meine Rente tun. Dann muss ich für meine Kinder, für die Schule was tun. Oder wenn sie studieren, auch noch. Also es ist ein großes Paket, was heute Eltern haben. Und daran wird gespart. Es kann nur sein, dass wir das irgendwie vernünftig wieder in die Bahn kriegen, dass die Menschen ein bisschen mehr Geld in Portemonnaie haben. Und vielleicht auch mal dann sagen, ich fliege vielleicht nicht irgendwo hin, wo es sehr günstig ist, sondern ich mache vielleicht auch mal den Urlaub in Deutschland und unterstütze das eigene Land da drin, Urlaub da zu machen.
Also zum Beispiel an der Flensburger Förde zu sagen.
Nein, es muss nicht an der Flensburger Förde sein. Nein, ich meine, dass das Geld auch in Deutschland bleibt und wir es nicht raustragen überall hin. Und ich glaube, am Urlaub wird immer wieder nicht gespart in Deutschland, aber an vielen anderen Dingen. Und langfristig funktioniert sowas nicht.
Mir hat mal ein Gastronom in Lübeck gesagt, ja, am goldenen Löffel, damit meinte er die Spitzengastronomie, da verhungern sie.
Wie bitte?
Daran verhungern sie. Also er hat so gesagt, das ist schwer zu, ne, weil man gute Qualität anbietet. Ist das Quatsch oder hat er da recht irgendwie? Also er hat das wirklich so gesagt, naja, der goldene Löffel ist natürlich überspitzt gesagt, aber er hatte selber so ein Spitzenrestaurant in der Lübecker Altstadt und hat gesagt, naja, das ist halt echt schwer. Die Leute sehen immer nur, da kostet ein Hauptgericht halt manchmal 40 Euro oder noch mehr, aber die sehen gar nicht, was dahinter steckt.
Klar.
Und das eben, ne, und das, was wir eben sagten, Systemgastronomie, was ist das immer noch so, das Image, dass viele denken, ja, die wollen uns abzocken, weil ich meine, wenn Sie jetzt mal, also da stelle ich mal eine Kalkulation aufmachen, was das alles kostet, vom Strom bis zum Fleischeinkauf, sage ich mal, ja, das ist halt, Qualität kostet, ne? Aber wie können wir das klar machen?
Ich glaube, das merkt doch jeder, wenn er einkaufen geht, auf einen Samstag auf den Wochenmarkt geht und holt sich nur mal ein Stück Fisch. Dazu holt er sich noch irgendwie 2-3 Gemüse vom Wochenmarkt und ein bisschen noch Aufschnitt sonst was, dann weiß er, was er bezahlt hat. Und das ist bei uns genau dasselbe, ist bei uns nicht anders, aber bei uns stehen halt noch mehrere Leute hinter, ob es der Spüler ist, ob es der Koch ist, ob es das Glas ist, ob es die Tischdecke ist, ob es der Servicemensch ist, ob es die Buchhaltung ist, also es ist ein Riesenbereich, der dahinter steckt, damit so ein Unternehmen richtig funktioniert heute. Und ob es selbst welche eine Person ist, die für uns sehr wichtig ist, die natürlich alles kontrolliert, dass wir in dem Sinne alle Mitarbeiter auch richtig geschult haben von der Berufsgenossenschaft, dass denen nichts passiert. Alles das ist auch mit dahinter, die wir heute brauchen, Datenschutz etc. Und das ist ein großes Gesamtpaket, was natürlich am Ende des Tages der Gast bezahlen muss.
Wie schwer ist es für Sie, Sie haben es ja gerade gesagt, wie groß dieses Team ist, wie viele tolle Menschen da auch hinterstecken, wie schwer ist es, Menschen zu begeistern für Ihren Laden hier, sage ich mal, dass Sie hier arbeiten? Also haben Sie es schwer, Azubis zu finden oder auch Mitarbeitende, die ja Lust haben zu als Kellnerin zu arbeiten oder als Zimmermädchen oder als Zimmermädchen, also was auch immer.
Selbstverständlich. Ja. Das ist bestimmt nicht wie vor 10 Jahren, wo Sie einen Stapel Bewerbungen hatten. Das haben Sie heute nicht mehr. Heute müssen Sie sich was einfallen lassen, junge Menschen in diese Destination Flensburg, Glücksburg zu bekommen. Das ist schwieriger als Hamburg, Berlin, München, Köln. Mhm. Na klar, weil wir natürlich nicht in so einer Großstadt sind. Aber wir versuchen das mit allen Mitteln zu machen. Wir versuchen sie zu begeistern von dieser Landschaft, von dieser Grenzregion mit Dänemark. Was für positive Anzeichen oder positive Sachen, die man erleben kann. Ob es ist, im Sommer in Holnes schwimmen zu gehen, ob man mal eben nach Kopenhagen in 2 Stunden ist. Ich finde, das ist alles toll, was wir hier oben haben. Aber es ist nicht einfach. Aber das ist nicht nur unser Beruf. Ich glaube, das kann man, egal welcher Beruf das ist, es ist alle stöhnen sie ja, ne? Und man wird immer manchmal auf unserem Beruf immer so, ja, Gastronomie und ihr habt nie gut bezahlt und Dienstzeiten etc. Ich kann zig andere Berufe sagen, ob es bei der Polizei ist, ob es die Krankenschwester ist, die Pflegerin ist, ob es der Busfahrer ist oder der Pilot ist, der abends, sonntags arbeiten muss. Also Weihnachten, es gibt so viele Berufe, die am Wochenende und beziehungsweise an Feiertagen arbeiten müssen. Ich finde, junge Menschen müssen darauf hingebracht werden, was ist die Zukunft? Und müssen genau gucken, welchen Beruf ich heute auswähle mit KI. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, ist KI. Und dann muss ich sehen, ist mein Beruf noch in 20 Jahren da, den ich immer dann noch so mit Leidenschaft, mit Produkten ausführen kann? Oder kann das in meinem Beruf eigentlich dann schon KI?
Und beim Koch könnte man jetzt sagen, der wird wohl weiterhin gebraucht, oder?
Ich würde sagen, dass es KI nicht kann. Nein. Auf jeden Fall nicht in der Spitzengastronomie und darüber, wo wir sprechen. Woanders bestimmt schon gibt es das schon, aber ich glaube, in dem Beruf wird es KI nie schaffen, weil es eine bestimmte Philosophie braucht, eine bestimmte Handschrift brauchen und ein bestimmter Typ sein müssen.
Sie sind ja jetzt schon sehr lange hier in diesem Laden, sage ich mal. Das sind, wie gesagt, dann
20 Jahre.
20 Jahre, ne? Mit dem Sommermärchen hier angefangen, 2006. Mhm. Und 20 Jahre, das ist schon eine lange Zeit, aber Sie haben ja zu Anfang auch Ihre, in Anführungsstrichen, Wanderjahre gehabt. Das ist, glaube ich, für gerade in Ihrem Beruf ganz wichtig. Sie haben ja eine Ausbildung in Hamburg angefangen. Mhm. Wie ging es denn für Sie weiter, so mal um diese Lehrzeit nochmal zu...
Also ich hatte eine großartige Lehrzeit im Anglo-German-Club, die möchte ich nicht missen. Mhm. Sie war einfach geprägt von unheimlich viel Leidenschaft, von unheimlich... Ja, der Beruf war das Wichtigste für alle Mitarbeiter, die damals da waren. Mhm. Man hat das gelebt und gleichzeitig war aber auch die Freizeit wichtig, die man da auch hatte. Und die Begeisterung, mit Menschen, mit Köchen zu arbeiten, andere Köche kennenzulernen, zu sehen, wenn die in einem Restaurant war, ob die 1, 2 Sterne oder wie auch immer hatten, und was die gelernt haben, hat mich begeistert. Und wenn man sieht, wie die Küche vor 20 Jahren war, wie sie heute ist, wie sie sich verändert hat, auch in den Garmenonen, in den Gartechniken, finde ich das unheimlich spannend. Es begeistert mich unglaublich. Und was macht Menschen aus? Was bewegen sie? Alles, was sie riechen, schmecken können, tut was in ihrem Kopf, was sie anfühlen können, eine Haptik. Mhm. Und das haben wir alles in unserem Beruf. Und sie sehen am Ende des Tages, was sie auch geschaffen haben.
Haben Sie denn die gesamte Ausbildung dort gemacht oder sind Sie auch nochmal gewechselt?
Nein, ich habe meine Ausbildung da gemacht und dann bin ich von dort aus ins Hotel 4 Jahreszeiten gegangen. Von dort aus bin ich nach München gegangen.
Dann ist da, wo Udo Lindenberg wohnt, oder ist das ein anderes? Nee.
Nee, das war Atlantik.
Ach ja, Atlantik, das bringe ich mal durcheinander, stimmt. Ja, ja,
richtig. Gut. Und das 4 Jahreszeiten, was unheimlich prägend war, ja, was eine wunderschöne Zeit war, davon bin ich nach München gegangen.
Ja.
Von dort nach Mannheim, dann nach Hamburg wieder zurück. Ich war dann auch mal in Frankreich und dann auch wieder zurück. Und das waren unheimlich wichtige Wanderjahre. Die muss man machen ein bisschen, um viele Chefs kennenzulernen und für sich nachher selber rauszufinden, was tat mir gut, was tat mir nicht gut. Wie möchte ich irgendwann auch mein Team führen?
Gab es dann auch schlechte Erfahrungen, die damals Dirk Luther gemacht hat?
Na klar, das, aber das gehört ja,
ruppig so.
Ja, aber das gehört ja im Leben mit dazu. Das ist ja wie in der Ehe, da gibt es ja auch nicht nur positive Seiten, da gibt es ja auch mal Negatives, es ist hoch und runter. Und so ist das Leben ja auch. Aber es war ja nie so, dass ich da irgendwie Schmerzen von getragen habe, sondern das gehört im Leben dazu. Und oft habe ich vielleicht dann auch Fehler gemacht, wo man nachher sagen muss, das hätte man vielleicht anders machen können oder besser machen können. Und das ist doch das Spannende am Leben. Das ist doch das Spannende. Aber und das Schönste ist da nicht dabei, dann, wenn sie arbeiten mit vielen Menschen zusammen, die alle Spaß und Lust haben an diesem Bereich und an diesem Beruf und nicht mit einer schlechten Laune kommen und Miesepeter spielen, und sondern das kann man ja zu Hause machen. Aber ich, hier habe ich den Auftrag, mit denen was zu erleben, mit denen was zu bewirken, mit denen was zu schaffen und irgendwann Ende des Jahres zurückzugucken, guck, da war unser Stand so und heute sind wir so. Was haben wir für ein tolles Jahr gehabt? Das ist doch erfüllend, also für mich auf jeden Fall.
Sie sagen das gerade, ein tolles Jahr, wobei ich glaube, das Jahr war für Sie und Ihr Team wirklich auch anstrengend, also auf der Baustelle zu arbeiten. Jetzt ist ja zum Glück vorbei, aber...
Super anstrengend war das und das war bestimmt auch Tage dabei, da hat, ist man nicht gehüpft und dann hat man auch ein schlechtes Wochenende gehabt. Ja, aber das kennt man auch und das kennen Sie auch oder jeder andere, der mal ein Haus gebaut hat. Da war auch nicht immer alles gleich toll, sonst was. Und im Nachhinein sagen Sie nachher, wenn Sie dann wohnen ein Jahr oder zwei, sagen Sie, Mensch, haben wir das schön. Und wenn du zurückblickst, ah ja, aber so schlimm war es irgendwie doch nicht.
War es denn doch nicht, nee.
So, und so ist das auch damit, ne? Und aber man kann stolz sein und froh sein, dass man sowas mal mitmachen durfte. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie in einem Leben ein Hotel mitgestalten können, mit umbauen dürfen, sich mit einbringen dürfen. Die Möglichkeit hat nicht jeder. Ich bin sehr dankbar, dass ich die haben durfte von der Familie teilen, dass man mich mit da auf die Reise genommen hat. Erfüllt mich mit Stolz und das, wo Sie gerade ansprechen, was dann manchmal nicht so schön war, erlebe ich denn heute mit Gästen, die eben sagen, Mann, haben Sie das toll gemacht.
Okay, also Stammgäste kommen jetzt auch wieder, oder?
Ja, Stammgäste, auch Gäste, die nur einmal da waren, oder Gäste, neue Gäste, viele, die kommen, die sich das angucken, die es natürlich dann über unser Bautagebuch miterlebt haben, was wir über Instagram, Facebook etc., über soziale Medien irgendwie transportiert haben, wo es denn heute steht, wie es vor war. Und das... das ist Balsam auf die Seele.
Okay, und das sind jetzt, wie gesagt, 60 Zimmer, die, ja, natürlich sind das dann auch viele Menschen, die vielleicht aus Schleswig-Holstein, vielleicht aber auch darüber hinaus kommen. Die Berliner sind ja, glaube ich, auch gerne hier bei uns weiterhin. Die Hamburger mögen mal gerne einen Ausflug machen, muss ja nicht immer Sylt sein. Inwieweit gucken Sie auch so ein bisschen auf, ich habe das ja bei Ihnen im Internet gesehen, dass man zum Beispiel mal so einen Spa-Tag hier sich gönnen kann mit dem tollen, wir gucken hier gerade drauf auf das Bad mit Blick auf die Förde. Wie weit gucken Sie auch auf die Flensburger, Flensburgerinnen, auf die Nordfriesen, zu sagen, Mensch, gönnt euch doch mal hier vielleicht entweder den Feierabendtarif oder ein schönes Essen in der Brasserie oder in der Meierei? Also, ja.
Wir haben das ja extra gemacht, auch für die Flensburger und Glücksburger. Da wir ja vorher kleiner waren von der Restauration und die nicht annehmen konnten und immer abends sagen, wir sind ausgebucht, weil wir eine sehr hohe Hotelauslastung haben, war das natürlich für uns auch ein Ansatzpunkt zu sagen, ja, das Restaurant machen wir größer, um den hiesigen Gast natürlich auch bei uns zu haben. Wir haben das gemacht für alle. Für den Flensburger, Glücksburger, Schleswiger, was weiß ich alles, was ich hier, Eckernförder, wie auch immer, für alle Menschen. Wir haben was versucht hier zu machen, Menschen zu begeistern, Menschen einen Ort zu geben, wo sie entspannen können, entschleunigen können. Und so wie unser Slogan ist, Zeit für die Sinne. Einfach mal runterzukommen von den alltäglichen Stress und das auch ohne, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen großen Urlaub irgendwie zwei Wochen, sondern mal zwei, drei Tage nur zu machen, zu entschleunigen und sich was gönnen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Ich glaube, ich kenne keinen so einen Wellnessbereich im Moment in Schleswig-Holstein, der so ausgestattet ist wie unser, auch auf diesen modernen Aspekt und auch von der Einrichtung her. Und deswegen haben wir es unten auch nochmal um 800 Quadratmeter vergrößert, die ganze Spa-Welt unten und Wellness-Welt, und einfach um diesen hiesigen Gast, wie schon gesagt, hier einzuladen. Und dazu natürlich auch gleich, dass wir einen Fitnessbereich, einen Fitnessraum hinten angebaut haben, den wir vorher nicht so hatten, einfach um für sich, seinen Körper, seine Seele was zu tun und abends natürlich für die Zunge.
Einfach schön essen gehen, also
genau.
Gerne mal ins Internet kommen, einfach mal reinklicken, da kann man auch alles reservieren, auch den Sparbereich, wenn man sagt, Mensch, ich möchte es mal testen, Feierabendtarif, gibt es dann auch für unter 50 Euro zu sagen, ich kann da einfach mal für ein paar Stunden so einen Kurs
machen.
Ne? Das ist eben
auch ganz wichtig. Kann mir das angucken, was mir gefällt, und dann kann ich auch mal am Wochenende machen als Beispiel, aber wir haben auch Ganztageskarten, also einfach mal reinschauen, ich glaube, da ist für jedermann was dabei und es ist spannend.
Und eben auch gerade jetzt in der Adventszeit, wir sind ja mittendrin, Deswegen, die letzte Frage muss natürlich immer kommen, auch wenn es für Sie ein bisschen langweilig ist, aber die Menschen wollen ja immer den Tipp haben, bevor wir noch zu dem Umtrieb kommen, was sie gerade umtrieben hat. Aber jetzt überlegen ja viele in der Adventszeit, was mache ich Weihnachten? Ich will aber nicht immer nur die Gans haben. Ich würde gerne mal was anderes machen, aber ich habe auch keine Lust, den ganzen Tag in der Küche zu stehen. Jetzt haben wir hier einen der besten Köche Europas, kann man ruhig sagen. Haben Sie so einen Tipp, der wirklich auch für jemanden ist, der vielleicht keine Ausbildung hat in dem Bereich? Was würden Sie da empfehlen zu sagen? Was kann man da machen?
Naja, ich finde immer, Weihnachten ist die Zeit auch des Rotkohls, den man gut vorkochen kann. Klöße kann man vormachen. Das heute gibt es auch heute fertig gute Ware, wo ich sage, das muss man sich nicht zu Hause selber hinstellen, das kann man machen. Und so eine Ente in den Ofen zu schieben, die alleine vor sich hin brutzelt, das kann auch nicht am Ende des Tages so schön sein und schlimm sein. Und wenn man sich dazu dann ein kleines Glas Rotwein eingießt, dann läutet man den Abend oder den Tag schön ein. Mann, das ist doch das Schönste überhaupt. Weihnachten im Kreise der Familie zu sein, zu kochen, in Augen zu gucken. Wenn ich da keine Zeit habe, um die Zeit nicht nehmen, um zu kochen und andere glücklich zu machen, naja, wenn dann.
Also ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Plan und dann funktioniert das auch.
Genau.
Herr Luther, ja, gibt es sowas, was Sie gerade umtreibt, im Moment vielleicht oder die letzten Tage? Wir haben ja immer den Umtrieb des Tages. Was treibt denn mal, ja, Sie jetzt gerade, Herr Luther, Dirk Luther, was treibt Sie um?
Ach, was mich umtreibt, ich finde, wir sollten uns in Deutschland auf uns besinnen. Wir sollten alle glücklich sein. Wir haben keinen Krieg, auch wenn er natürlich dicht vor der Tür ist. Wir sollten, wenn wir gesund sind, also wenn andere Sorgen hat, glücklich sein. Wir sollten miteinander wieder vernünftig umgehen, nachsichtig sein zu anderen, hilfsbereit sein. Diese ganzen Attribute, die ich manchmal vermisse, die sollten wir tun und glücklich sein. Denn wir haben ein unheimlich schönes und tolles Land und dürfen dankbar sein, in diesem Land zu leben. Und das müssen wir auch zeigen und müssen für unsere Generation danach das weiter so aufbauen, dass die es auch haben.
Klasse, vielen Dank.
Ja, das war die Folge mit Dirk Luther. Thomas, der Umtrieb, du hast ihn ja auch gerade gehört. Darf ich mal anfangen mit meinem Umtrieb? Weil der passt da irgendwie rein, finde ich fast.
Absolut, wenn der direkt hinten dran kommt, dann kommt jetzt dein Umtrieb.
Jawohl. Ja. Ja, mein Umtrieb, ich habe ja gerade gesagt zu Dirk Luther, der Umtrieb des Tages, da bin ich ja, ich glaube, wir wollen noch nicht täglich mit dem Podcast an den Start,
aber
Umtrieb der Woche war es ja.
Wer weiß.
Ja, und mein Umtrieb ist wirklich auch inspiriert durch das, was Dirk Luther gerade sagt in seinem Umtrieb. Also ich gehe da vielleicht so ein bisschen, ja, ich gehe da mit. Ich sage natürlich auch, ja, das ist so dieses Problem, was wir haben, ne, dass wir gar nicht wissen, in welchen privilegierten Zeiten wir trotz all dieser Probleme leben, ne? Und dass Gesundheit natürlich das wichtigste Gut ist und dass wir dieses, hatte ich ja letztes Mal so ähnlich, ich glaube, ich wiederhole mich da auch in Teilen, aber dass wir uns so ein bisschen gesellschaftlich darauf einigen sollten, dass wir das erhalten, was gut ist. Dazu gehört nun mal am Ende ja Frieden und Demokratie, die wir mit allen Abstrichen, mit der Bedrohung und so weiter haben, und dass wir das verändern, was wir können und was wir gemeinsam wollen, dass wir einfach Technik haben, ob das im medizinischen Bereich ist oder die KI, dass die uns als Menschen dient und dass wir einfach versuchen, ja, so eine Art, ich werde jetzt ein bisschen pathetischer, du darfst das gleich wieder zurückziehen, alles, so eine Koalition der Vernunft gründen. Also wirklich, das wünsche ich mir gesellschaftlich, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir nicht alles kaputt reden, dass wir echt sagen, hey, lass uns das mal anpacken. Und ja, das ist so mein, das treibt mich um, auch nach dem Gespräch mit Dirk Luther, der mich da, ja, wo ich finde, hat da in Teilen einen Punkt, das muss ich einfach so sagen. Ja, sehr pathetisch wieder, wa?
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Nein, alles gut, André. Du hast selber gesagt,
ja, ich war jetzt pathetisch. Ja, ich war jetzt ein bisschen aufgeladen wahrscheinlich.
Etwas Pathos. Nein, aber das treibt dich um und deshalb gehören dir diese Minuten. Und ich muss sagen, du hast natürlich, also ich persönlich stimme dir dazu. Und gleichzeitig macht es einfach so müde, dann im Internet gestern gab es auch irgendwo so ein CO2-Leck in Baden-Württemberg, glaube ich, und Forscher haben das entdeckt in irgendeiner Firma, oder wir packen den Link in die Beschreibung, und dann habe ich bei Threads dann doch mal wieder was gepostet und dann kam sofort, ja, bla bla, so wenig Emissionen und in Deutschland und also diese üblichen, und dann habe ich schon keine Lust mehr, also es ist einfach sehr anstrengend auch zu versuchen, vernünftig zu sein oder wie, also ich will nicht unvernünftig sein im nächsten Jahr, aber es ist einfach, da ist so viel, also Social Media hat für mich ganz klar keine Priorität im nächsten Jahr. Das ist das, worauf ich hinarbeite.
Ja, das klingt gut.
Zum Beispiel, und wenn es nur darin besteht zu sagen, also der Trick ist ja, wenn man also etwas posten möchte und möchte in den Dialog gehen, dann kann man das ja gerne tun, aber man kann es auch lassen und das auf anderem Wege machen oder etwas, ja, ich mach mir da mal in unser Pause, in die wir jetzt gehen. Wir gehen in die Weihnachts-Winterpause. Andreas und ich machen morgen eine Schneeballschlacht. Übermorgen gehen wir Gänse essen. Also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Leider nicht, aber es sieht ein bisschen anders aus. Wir sind dann Ende Januar, Anfang Februar wieder für euch da. Wir nehmen uns eine kleine Auszeit und machen in der Zeit innovative Sachen, überlegen uns Formate und ähnliches und machen auch ein bisschen Weihnachtspause und lassen einfach mal ein bisschen los. Genau, und ich komme zu meinem weihnachtlichen Umtrieb, denn gestern bin ich einkaufen gewesen und vor mir war dann eine Dame und die hatte Weihnachtsmänner in ihrem Einkaufswagen. Das klingt jetzt wenig spektakulär, das waren aber über 100. Oh. Die waren wohl gerade im Angebot und es gibt ja jetzt überall diese Apps, wo man das dann auch noch ein bisschen billiger kriegt. Und da kann ich dann oder konnte ich meine Neugier nicht zähmen und muss dann fragen, wofür die denn sein sollen. Ja. Also man könnte ja vielleicht sagen, irgend so ein, also es passt ja zum Thema, vielleicht irgend so ein Gastronom, der dann sagt, okay, der Preis liegt deutlich unterm Einkaufspreis von irgendwelchen Selgros und Metro und wie sie alle heißen. Aber nein, es war vom Malteser Stift hier in Solingen eine Dame. Und diese Weihnachtsmänner sind also für die Senioren im Malteser Stift und da konnte ich dann einhaken und sagen, Mensch, da ist meine Tochter mal 2015 aufgetreten als Fünfjährige im Chor und hat da Weihnachtslieder für die Senioren gesungen und so hatten wir beide und dann sagt sie, Mensch, das ist ja schön, ich glaube, ich kann mich da noch so dran erinnern, das war so ihr Tenor und dann sage ich, Mensch, das ist ja, und das finde ich einfach ein schönes Erlebnis, so wie es sich für die Vorweihnachtszeit gehört, finde ich. Also das sind so zwischenmenschliche Sachen und das war wirklich ein schönes Bild. Ich wollte erst noch ein Foto davon machen, aber ich dachte, meine Güte, lieber nicht. Aber diese ganze Weihnachtsmann-Armee ist auch ein blödes Wort, aber so hat man das Bild auf dem Laufband, einfach diese ganzen Weihnachtsmänner in Reihe und Glied da, das war schon wirklich sehr schön.
Ja.
Ja. Und das ist mein Umtrieb, mein weihnachtlicher.
Dein weihnachtlicher Umtrieb und ja, jetzt geht's, wie du schon sagtest, ja in unsere Weihnachtspause. Wir wollen so ein bisschen am Format rumschrauben, wollen auch so ein paar Sachen neu machen, aber auch vieles bleibt. Auf jeden Fall, der digitale Frühshoppen kommt wieder Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende Januar, Anfang Februar. Genau, legen wir dann doch fest. Ja, und diese Folge, Thomas, wir können es ja jetzt am Ende sagen, du wärst ja gern dabei gewesen. Ne?
Aus Transparenzgründen möchte ich noch erwähnen, wir waren zweimal bei Martin Luther, hätte ich beinahe gesagt, bei Dirk Luther, haha, kann er wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Wir waren zweimal da, beziehungsweise Andreas und ich waren da, ich habe das nochmal gerade eben nachgeguckt, es war der 17. Juni diesen Jahres, also der beginnende Sommer und es war eine gute Laune und wir wurden da sehr, sehr nett empfangen, obwohl die mitten im Umbaustress da noch waren. Dirk Luther hat sich Zeit für uns genommen. Wir haben das alles aufgenommen, dachte ich zumindest. Also das war das erste Mal nach über 120 Sendungen bis dahin, dass es uns die Speicherkarte zerschossen hat. Nun musste ich auch noch sagen, bis dahin war mir das nicht so bewusst, dass es zum Beispiel für Fotoapparate und für Aufnahmegeräte unterschiedliche Empfehlungen für Speicherkarten gibt. Ich habe dann nachts im Hotel gesessen und auch später dann noch zu Hause, habe mir mehrere Wiederherstellungsprogramme gekauft. Es hat alles nichts genützt. Das Ding war komplett zerschossen. Ich habe das Ding angezündet und im Garten verbrannt, weil das hat mich so geärgert, weil es war ein schönes Interview, aber ich muss sagen, Andreas, vielen Dank auch an dich. Du bist da nochmal hingefahren und wir haben ja vorher auch nochmal gesprochen. Und ich schwöre euch, so wie ich es im Kopf habe, ist es einfach, Andreas hat es wirklich noch einen Ticken besser gemacht. Naja, muss ich an dieser Stelle also mal sagen.
Auf jeden Fall, mein Dank geht auch an Dirk Luther, wirklich der.
Absolut,
wir haben ihm das ja dann erzählt und das ist ja immer sehr peinlich. Wir haben dann einen riesen Aufwand betrieben.
Ja.
Wir mussten erstmal einen Termin finden. Ne? Du musstest anreisen, wollen wir auch nicht vergessen, von Solingen. Das ist alles
genau mit
viel Aufwand und Kosten verbunden.
Ja.
Und Herr Luther hat total entspannt reagiert. Also es war wirklich nichts Cholerisches, ja, nichts Böses. Er sagt, ja, passiert, ne? Wir finden einen neuen Termin. Ja. Wir haben ihn dann gefunden, das ist dann auch nicht so einfach, weil die ja noch mitten im Umbau waren und so weiter. Aber er hat es möglich gemacht und hat auch absolut, und das glaube ich, macht ihn dann auch zu einem guten Chef dort. Wenn er so mit seinen Leuten umgeht, wie er mit uns umgegangen ist, dann kann man nur sagen.
Ja, absolut. Wunderbar. Und Dirk Luther, absoluter Profi. Vielen Dank nochmal an diese Stelle. Grüße gehen raus. Fröhliche Weihnachten an das gesamte Team vom alten Meierhof. Und ja, Andreas, das war's, ne?
Ja, macht's jetzt, euch,
klingt
macht's
so langsam.
Schön, genau.
Weihnachtliche Klänge, macht es euch schön, macht euch wirklich eine gute Zeit, jedes Jahr dasselbe Gelaber, aber kommt mal runter, nehmt euch diese Zeit, zum Beispiel mache ich das so, kleiner Lifehack am Ende, ich setze mich jeden Morgen, wenn der ganze Trubel hier im Haus vorbei ist, tatsächlich an den Küchentisch, dort steht, dort drauf steht auch der Adventskranz, dann mache ich die Kerze, bald die Kerzen an und höre dann ein Weihnachtslied nur mit Kerzenschein ganz bewusst und trinke dazu einen Schluck Kaffee und das ist ganz schön.
Das hört sich
also
sehr gut an.
Die 4 bis 5 Minuten habe ich dann tatsächlich mal ganz innige Weihnachtsstimmung und Ruhe. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns im neuen Jahr frisch und munter wieder. Bis dahin.
Schöne
tschüss.
Zeit und guten Rutsch.
We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a happy New Year.